Wir haben hier im Korax Morgenmagazin schon darüber gesprochen, dass die Kritik an Hartz IV und die Kritik an der damit verbundenen Sanktionierungspraxis der Jobcenter, dass das auch eine grundlegende Gesellschaftskritik erfordert. Die Kritik einer Gesellschaftsform nämlich, in der die Menschen in einer gnadenlosen Konkurrenz gestellt sind und auf Gedeih und Verderb privaten Profitbestrebungen oder der Willkür staatlicher Institutionen ausgeliefert sind. Eine solche Kritik erfordert aber auch die Suche nach anderen Prinzipien, nach besseren Prinzipien, mit denen eine Gesellschaft Produktion und Verteilung und Zusammenleben organisieren kann. Und die Diskussion solcher Prinzipien hat gerade die Leipziger Gruppe The Future is Unwritten zu ihrer Aufgabe gemacht und sie fragt in einer fünfteiligen Veranstaltungsreihe Where is an Alternative? Wo ist eine Alternative? Und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe ist heute Abend in Leipzig Ralf Hörfrogge zu Gast. Ralf Hörfrogge ist Historiker an der Ruhr-Universität in Bochum und er arbeitet schwerpunktmäßig zur Geschichte der Arbeiterbewegung. In der Geschichte der Arbeiterbewegung liegen möglicherweise Ansätze einer Alternative zum Bestehenden verborgen. Das soll das Thema des heutigen Abends sein. Und ich freue mich, dass ich mit Ralf Hörfrogge schon vorab am Telefon sprechen kann. Guten Morgen, Ralf.
Guten Morgen.
Ja, wenn man nach Alternativen sucht und dafür in die Vergangenheit blickt, dann ist es ja ein sehr spezieller, ein motivierter Blick in die Geschichte. Also das, was die Gruppe The Future is Unwritten da macht, das ist ja nicht die Frage, wie ist es ganz genau abgelaufen, sondern es ist eher die Frage, was bedeutet das für uns, was da in der Geschichte damals passiert ist. Wenn du dich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandersetzt, welche Motivation hast denn du da? Also wie gehst du da überhaupt an die Linien und Windungen und Umwege der Geschichte ran?
Ja, es gibt in der Geschichte der Arbeiterbewegung ja so ein bisschen die ungute Tendenz, dass jeder sich seine Tradition heraussucht und dann sagt, das ist es und das führen wir jetzt weiter, so als ob nichts gewesen wäre. Das finden Sie bei der Sozialdemokratie, das finden Sie aber auch bei Trotzkisten und Anarchosyndikalisten. Und was mich an der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung mehr interessiert, ist die Möglichkeiten und die Offenheiten, sich immer wieder einem Problem zu widmen. Und ein Problem oder ein zentrales Begehren aus dieser Zeit ist eben die soziale Gleichheit. Dass man nicht unterm Stiefel kleben will, dass man nicht die Drecksarbeit tun will, während andere halt gar nicht arbeiten müssen. Und mit andere meine ich eben nicht die Hartz-IV-Empfängerinnen, die eben angesprochen wurden, die nämlich Teil der heutigen Arbeiterklasse sind, in meinem Verständnis.
Es geht also eher um eine Problembearbeitung, als dass man sich so die Rosinen rauspickt und so tut, als ob sozusagen alles auf die eigene Traditionslinie hinauslaufen würde. Thema des heutigen Abends soll ja dann sein, dass sozusagen du schaust in die Geschichte der Arbeiterbewegung, inwiefern es da Ansätze einer Demokratisierung des Wirtschaftslebens gegeben hat. Also, dass es sozusagen eine kollektive Bestimmung dessen gibt, was man zusammen produziert und dass das sozusagen dann auch in so einer ähnlichen kooperativen Art und Weise auch verteilt wird, was man gesellschaftlich produziert. Die Frage danach, das hast du ja jetzt auch schon angedeutet, gibt es schon sehr früh in der Arbeiterbewegung. Da sind ja erstmal sozusagen, wenn man sich im 19. Jahrhundert das anschaut, viele Versuche prägend, so eine Art kooperative Produktionsgenossenschaften oder Kommunen zu gründen. Kannst du mal beschreiben, was da sozusagen am Anfang der Arbeiterbewegung für Ideen vorhanden waren?
Ja, ganz am Anfang ist es tatsächlich oft noch der christliche Sozialismus, der in die Bibel hineinschaut und ganz wie Luther im Reformationsjahr, nein, eigentlich radikaler als der Luther, weil der Luther mochte das mit der Revolution ja nicht so gerne und hat gesagt, man soll die Bauern lieber abschlachten, wenn sie einen Aufstand machen. Aber diese christlichen Sozialisten aus den 1830ern oder 1820er Jahren, die haben gedacht, wenn wir jetzt endlich unsere Arbeit gleichmäßig aufteilen, dann können wir das neue Jerusalem gründen. Das war sehr viel in der amerikanischen Arbeiterbewegung, viele religiöse Sekten, die dann so Produktionskommunen gegründet haben, die hauptsächlich auf Agrar und auf Handwerk beruht haben. Viele von denen sind gescheitert, teilweise an internen Differenzen, teilweise schlicht an Kapitalmangel. Sie hatten nicht genug Geld zusammen, um in der damals schon doch viel Wettbewerbsumfeld halt zu produzieren für einen Markt. Andere dagegen, es gibt eine Kommune, die hat Möbel produziert in den USA und auch im 19. Jahrhundert angefangen, hat es bis in die 1930er Jahre gemacht und die Möbel gelten heute noch als begehrte Sammlerstücke. Der Kommunismus zum Ausstellen sozusagen.
Du hattest erwähnt, dass es sozusagen ja oft so gewesen ist, dass das religiöse Sekten gewesen sind. Und das scheint ja auch tatsächlich so zu sein, dass das oftmals das Band gewesen ist, das diese kleineren Kommunen da zusammengehalten hat. Und ja, sozusagen, wenn dieses Band nicht mehr bestand und sich solche Kommunen verweltlicht haben, sind die ja dann auch oft zusammengebrochen, auseinandergegangen. Was hat denn die Arbeiterbewegung, die ja sozusagen Stück für Stück erst dann auch zur modernen Arbeiterbewegung geworden ist, was hatten die für Konsequenzen gezogen aus diesem Scheitern dieser frühen Versuche?
Ja, da gibt es verschiedene. Also wenn Sie sich mal die Buchtitel angucken, einer der Sozialisten, der noch sehr stark religiös argumentiert hat, obwohl er auch schon ein bisschen gewerkschaftlich gedacht hat, war jemand namens Wilhelm Weitling. Das war ein Wandergeselle aus den 1830ern und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. Na, und den Buchtitel, den könnte man heute noch in viele linke Zentren und in jedes Reformhaus stellen, weil so moralisch wird leider immer noch oft argumentiert. Wenn der Einzelne sich nur perfekt christlich verhält und alle seine Schwächen überwindet und verzichtet, dann ist der Sozialismus möglich. Das ist natürlich wiederum ein Argument, was von konservativer Seite leider auch zu Recht oft dagegen, gegen sozialistische Ideen ins Feld gesucht wird, weil wenn ein Sozialismus nur funktioniert, wenn die Leute ihre Bedürfnisse unterdrücken, dann ist er vielleicht nicht angemessen. Und wenn man mal Friedrich Engels Schrift, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, er versucht halt was anderes. Er versucht halt Sozialismus einerseits wissenschaftlich zu begründen, andererseits aber auch an den Bedürfnissen der Leute anzusetzen. Sprich, Marx und Engels haben sich sehr kritisch gegenüber den Kommunen und kooperativen Verhalten, haben sie nicht in Bausch und Bogen abgelehnt, haben aber sehr viel mehr mit Gewerkschaften, aktuellen Klassenkämpfen und Reformkämpfen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft argumentiert und gesagt, diese Reformkämpfe müssen halt sein. Und die bringen halt Emanzipation im Hier und Jetzt mehr als so eine Kommune, wo man gleich sein ganzes Leben aufgeben muss, wie Jesus sagt, schmeiß all dein Hab und Gut hin und folge mir nach, sondern besser sich im Alltag wehren und dadurch den Alltag ein Stück so weit zu verändern, dass er dieser sozialistischen Utopie entgegenkommt, dadurch aber auch mehr werden, mehr Leute, die dann nicht nur im Betrieb, sondern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene halt diese Veränderungen anstreben. Und das ist die Idee von Klassenkämpfen, dass man die Gesellschaft eben nicht verlässt, sich nicht absondert von der Gesellschaft, sondern in der Gesellschaft mit möglichst großer Zahl für die Überwindung dieser Form von Kapitalismus kämpft.
Und dann ist ja im Zuge solcher Klassenkämpfe eine Idee sozusagen hervorgetreten, die ganz prägend gewesen ist für die Geschichte der Arbeiterbewegung, nämlich der Gedanke der Räte. Und das ist ja sozusagen mit einem mächtigen Fanal auch verbunden gewesen, nämlich mit der Oktoberrevolution, die ja zunächst auf den Rätegedanken gestützt war. Wo kam denn da innerhalb der Arbeiterbewegung der Rätegedanke her? Was für Vorstellungen waren damit verbunden?
Also wenn man ehrlich ist, ist dieser Selbstverwaltungsgedanke ja was ganz Altes. Auch die Kommunen im 19. Jahrhundert und die Kooperativen hatten irgendeine Art von Rat oder irgendeine Art von Gremium. Weil wenn man halt Freiheit und Gleichheit will, dann muss man auch entscheiden, wer entscheidet. Und wenn man halt kein Monarchist ist und sagt, das Gottesgnadentum, dann liegt es nahe, dass die Demokratie, also die Wahl irgendeiner Sprecher, Sprecherin halt erfolgt. Und dieser Gedanke war eigentlich in der Gewerkschaftsbewegung und Arbeiterinnenbewegung immer schon präsent. Also es war immer eine demokratische Bewegung und immer demokratischer als das Umfeld um sie herum. Deswegen hat sie auch die ganzen bürgerlichen Revolutionen gegen die Monarchie immer mit unterstützt oder die Hauptkämpfe geführt, wie in der Revolution 1848. Mit den Räten, auch da gab es Vorläufer. Es gab die Pariser Kommune von 1871, wo auch schon sowas Ähnliches wie ein Arbeiterrat, wo halt eine freie Stadtverwaltung existiert hat, auch frei gewählt. Aber wenn man sich die Räte der Revolutionen in Russland 1917 und in Deutschland 1918 mal anguckt, dann merkt man ganz interessante Sachen. Erstens, die Räte sind völlig unabhängig voneinander entstanden. Zwar haben die Deutschen gesagt, ja, eine Revolution, die Russen haben sie schon, wir wollen sie auch, haben aber überhaupt nicht kapiert oder kopiert, was diese Sowjets eigentlich sind, sondern die Räte in Deutschland sind aus Streikversammlungen entstanden, von hauptsächlich wilden Streiks in der Munitionsindustrie, die gegen halt den Ersten Weltkrieg gingen, die das Morden beenden wollten. Wenn man in Russland zurückguckt, sind auch da diese Räte fast immer aus wilden Streiks und Arbeiterversammlungen entstanden. Und das ist ein interessanter Gedanke für heute, dass es offensichtlich so ein demokratisches Begehren an der Basis der Arbeiterinnenbewegung gibt, aber auch so eine demokratische Tradition, eine Tradition von Versammlungsdemokratie und in der Gruppe selbst zu entscheiden. Und dass es nicht immer die Theorie ist, die da vorher geht, also die Theorie, dass man irgendwie im Kapital was gelesen hat oder dass man eine Geschichte der Pariser Kommune gelesen hat oder den großen Kropotkin oder Bakunin gelesen hat oder den Marx, sondern dass aus der Praxis her sich eine neue Form entwickelt. Und so kam halt die Rätetheorie nach den Räten in der Praxis.
Scheint ja oft so in der Geschichte zu sein, dass sozusagen die Theorie da sozusagen eine nachträgliche Reflexion ist. Aber ich fände es nochmal relativ interessant, vielleicht einen genaueren Blick drauf zu werfen, wie das in Deutschland ausgesehen hat. Du hast erwähnt, 1918 im Zuge der Novemberrevolution hat sich da sozusagen der Rätegedanke verbreitet. Wie sah das denn aus? Also welche Versuche, Ansätze in dieser Richtung hat es da in Deutschland gegeben?
Ja, das hat sich sehr langsam radikalisiert in diesen Streikversammlungen. Also erstmal haben Leute nur gestreikt dagegen, dass es ein Streikverbot gibt, ganz paradox. Sie sagen, nö, wir wollen das unser Grundrecht nicht aufgeben. Und trotzdem haben sie weiter Granaten produziert. Dann gegen diese Streiks irgendwann gegen den Hunger, weil die Lebensmittelknappheit da war, und irgendwann gegen den Krieg und gegen den Kaiser und das Regime und wurden damit vom pazifistischen Streik zum revolutionären Streik. Das Ganze hat sich dann mehr oder weniger durchgesetzt, weil auch die Soldaten gestreikt haben, also die Militärmeuterei bei den Matrosen. Und dann hatte man diese Revolution. Und dann standen sie sozusagen schon da, die Arbeiter- und Soldatenräte, weil ohne diese Räte hätte es die Revolution nicht gegeben. Und die Frage war dann, was macht man mit diesen Räten? Denn es hatte sich ganz schnell schon eine Einheitsregierung gebildet von USPD und SPD. Und zwar paradoxerweise beides ein Verlangen der Basis. Also die Basis wollte diese Räte, hatte die gebildet, aber die Basis wollte auch eine politische Vertretung ganz oben aus ihren Parteien, die sich da gebildet haben. Und das hat sich sehr gebissen. Und dann fingen halt die Kämpfe an. Die einen wollten diese Einheitsregierung oben haben und haben gedacht, die machen uns ja den Sozialismus, was sollen wir da noch groß tun? Wir haben da ja auch gar nicht so viel Ahnung von. Also auch so ein fehlendes Selbstbewusstsein oft in vielen Teilen der Basis. Während eine andere Fraktion gesagt haben, nee, diese Räte, die sind doch so gut, die geben wir nicht auf, die lassen wir bestehen, die müssen wir institutionalisieren, die müssen wir auf Dauer behalten. Und diese Spaltung blieb halt drin und die Fraktion, die die Räte behalten wollten, hat zunächst einige Abstimmungen verloren und danach wurden die Räte, die es noch gab, mit Gewalt niedergeschlagen. Das darf man auch nicht vergessen.
Die Rätebewegung in Deutschland ist ja unter anderem zufälligerweise auch mit dem heutigen Tag verbunden. 1918, der 8. November, ist ja der Tag, wo Kurt Eisner in München während der Novemberrevolution sozusagen die Republik Bayern als Freistaat ausgerufen hat, wo dann später dann auch die Münchner Räterepublik draus geworden ist. Das ist ja ein Beispiel für diese Rätebewegung, die sich ja über ganz Deutschland auch erstreckt hat. Du hattest das jetzt schon erwähnt, es war sozusagen ja auch ein Kräftemessen und es gab offensichtlich nicht genug Leute, die in Deutschland hinter diesem Rätegedanken gestanden haben. Wenn man da die Geschichte sich vielleicht noch ein bisschen weiter anguckt, hat sich danach irgendwie dieser Rätegedanke in Deutschland nochmal irgendwie ja, wirkmächtig gezeigt oder ist das nochmal wieder aufgekommen?
Mit den Mehrheiten muss man vorsichtig sein. Es gibt, also wenn ich sagen würde, woran die November schon gescheitert ist, dann würde ich sagen, ja, es gab dieses Moment von Passivität und dass viele Leute, die im Kapitalismus groß geworden sind, auch nicht ständig diese Selbstverwaltung und Abstimmung wollen, sondern hoffen, dass man das an irgendwen delegieren gab. Das gab es total klar. Es gab im Dezember 1918, am 16. Dezember, einen Reichsrätekongress, der halt dafür gestimmt hat, dass man erstmal ein Parlament wählt, anstatt die Räte. Also die Räte haben sich sozusagen zunächst selbst ins Ausgewählt. Aber wenn man dann guckt, im Frühling 1919, als die Radikalisierung ein Stück weiter vorangegangen war, hatten die Räte eine massive Mehrheit. Da gab es Generalstreiks in Berlin, in Leipzig, Halle, Merseburg, in dem Industrierevier und im ganzen Ruhrgebiet. Und die Weimarer Nationalversammlung war quasi umzingelt und musste gezwungen werden, weil dort gab es eine konservative Mehrheit. Und sie musste gezwungen werden, halt die Räte in die Weimarer Reichsverfassung zu übernehmen. Und da gab es auf jeden Fall eine gesellschaftliche Mehrheit für Räte innerhalb der Verfassung. Und das Problem ist, dass genau diese Streiks dann erst mit allen möglichen taktischen Tricks halt ausgebremst wurden, dass sie ungleichzeitig waren und in Berlin dann mit einem massiven Gewalteinsatz auch beendet wurden. Also auf die Generalstreikende hat es einen militärischen Angriff gegeben in Berlin-Lichtenberg und das ist sehr wenig bekannt. Das Standrecht ist verhängt worden. Es gab 1200 Tote. Also es ist einer der größten Bürgerkriegseinsatz und eines der größten Kriegsverbrechen aus dieser Zeit, was sehr selten erinnert wird.
Das ist ja sozusagen auch durchaus verfolgbar hier sozusagen in der Region. Die mitteldeutschen Märzkämpfe sind ja auch ein Beispiel, wo über die Linkskommunisten der Rätegedanke doch auch relativ stark vertreten gewesen ist. Nochmal die Frage, wenn man das weiterverfolgt, war das erstmal das Ende des Rätegedankens in Deutschland oder hat sich das irgendwie nochmal wieder hochgespült? Kam das nochmal auf in der Geschichte?
Es kam ja immer mal wieder. Ich hatte gesagt, es war am Anfang in dieser Improvisationsphase 1918 eher eine Minderheit. Dann hat es schon 1919 eine Mehrheit. Aber da hatten die Waffen dann eine ganz andere Mehrheit. Da hatte die Revolution schon keine bewaffnete Basis mehr. Und da hatten sich die Kräfteverhältnisse schon so weit verschoben, dass man das Ganze eingehegt hat, so gut es eben ging. Und danach gab es immer wieder Versuche, das zu aktualisieren. Du hast den Linkskommunismus in Mitteldeutschland zitiert, wo es die sogenannte Märzaktion 1921 gab, was ein bewaffneter Aufstand einer Minderheit von der KPD und Anhängern der KAPD, der linksradikalen Arbeiterpartei, war. Das war der eine Versuch, sozusagen die bewaffnete Avantgarde macht nochmal diesen Aufstand. Aber das hat jedes Mal schiefgegangen. Also wenn man sich das anguckt, 1921 und 1923 gab es in Hamburg nochmal so einen Versuch. Es haben sich immer nur Minderheiten angeschlossen, die vielleicht lokal auch Mehrheiten waren, aber es gab nie den großen Aufstand, weil man halt im Grunde auch vergessen hatte, dass die Novemberrevolution aus einer Friedensbewegung, einer Antikriegsbewegung entstanden ist. Also ich halte das auch für eine unterschätzte Tatsache, dass wenn man Räte sagt und erst den Bürgerkrieg aufs Brot schmiert, dass das nicht besonders attraktiv ist für die Mehrheit, insbesondere wenn sie gerade Kriegserlebnisse hinter sich hat. Es gab dann noch einen Versuch, das auf dem Weg der Reform zu aktualisieren. Und das wäre die Theorie der Wirtschaftsdemokratie, die in der Sozialdemokratie in den ab 1925 bis 1928 entwickelt wurde.
Also Willy Brandt, ja auch jemand, der da sozusagen durchaus auch historisch verbunden ist mit solchen Versuchen. Heute Abend soll es ja sozusagen darum gehen, nicht nur einen Blick in die Geschichte zu werfen, sondern auch zu fragen, inwiefern finden wir da in der Geschichte Ansätze vor, die wir heute auch irgendwie gebrauchen können, die wir aktualisieren können. Du hast davon schon Andeutungen gemacht. Ich würde trotzdem nochmal nachfragen, wie man diesen Rätegedanken vielleicht auf die heutige Wirklichkeit übertragen kann, gerade auch angesichts dessen, dass es mir ja so zu sein scheint, dass es eigentlich immer schwieriger wird, sich zu organisieren, gerade weil die Arbeitsverhältnisse und sowas wie das Jobcenter und so weiter von einer enormen Verrechtlichung und ja, Vereinzelung eigentlich geprägt ist. Wie kann denn deines Erachtens heute so ein Rätegedanke noch ansetzen?
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, wo er international einsetzt. Einerseits, wenn Zusammenbruchsphänomene so weit sind, dass große Massen von Menschen aus dieser sogenannten sozialen Marktwirtschaft ausgeschlossen sind. Das wäre das griechische Modell, wo Leute aus purer Selbsthilfe ihre Kartoffeln umverteilen und damit Rätestrukturen gründen. Das ist ein riesiger emanzipatorischer Prozess, der auch oft unterschätzt wird, was da alles geht. Das ist aber nicht die gesellschaftliche Situation in Deutschland, weil gerade Hartz IV trotz seiner ganzen terroristischen Aspekte und der Einschüchterung und dass die Menschen da gebrochen werden, ja immer noch so eine Art Rückversicherung ist, so ein Minimum, Existenzminimum. Das andere sind halt genau diese, also wie kommt man an die gesellschaftlichen Mehrheiten ran? Da müsste man eigentlich noch ein Stück weit vor den Räten gucken und dann wären wir wieder bei diesem Gedanken der Arbeitskämpfe, Klassenkämpfe. Also wie kann man größere Mehrheiten dazu bewegen, halt sich politisch zu organisieren und überhaupt erstmal so eine Art von Denkmöglichkeit zu schaffen? Ich denke, das ist, glaube ich, die Hauptfrage.